Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Einen schönen guten Morgen wünscht Christian Röther. In einer Kirche bestattet werden. Nicht daneben, sondern in der Kirche. Das ist ein neuer Trend in Deutschland und den schauen wir uns gleich genauer an. Danach in den Informationen aus Religion und Gesellschaft geht es um Versöhnung im Dreiländereck Deutschland, Polen, Tschechien und um einen Christendialog aus diesen drei Ländern, der dazu beitragen will, dass die Region sich besser versteht und auch Europa insgesamt. Mehr dazu später. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. In Deutschland gibt es hunderte Kirchengebäude, die nicht mehr als Kirchen genutzt werden, also für Gottesdienste. Was aber tun mit diesen Kirchen, wenn man sie nicht abreißen will? Die Liste der Nachnutzungen ist lang. Cafés, Restaurants, Kulturzentren, Hotels oder Herbergen, Wohnungen und Wohnheime oder sogar Kletterhallen, all das gibt es schon und diese Liste ist auch noch nicht vollständig. Was es auch gibt, sind religiöse Nachnutzungen als Synagogen oder Moscheen zum Beispiel, oder auch als Grabeskirchen. Das bedeutet, Menschen werden in Kirchen beigesetzt. Rund 50 solcher Grabeskirchen gibt es schon in Deutschland. Ein neuer Bestattungstrend ist das also offenbar. Und Dieter Wulff hat ihn sich genauer angeschaut.
Es ist eine sehr große Kirche. Früher waren hier über 600 Plätze für die Messe. Und jetzt ist das gesamte Mittelschiff des Kirchraums bestückt mit Stelen. In diesen Betonsäulen befinden sich Aussparungen für Einzel- und für Doppelgräber.
Sagt Edith Birken, Geschäftsführerin der Grabeskirche St. Josef in Aachen. Im November 2006 wurde die Kirche offiziell umgewidmet zum Urnenfriedhof, zur ersten Bestattungskirche in Deutschland.
Es ist tatsächlich so, das Mittelschiff, in dem die Stelen stehen, ist profaniert. Und der Bereich des Altars, also vorne die Apsis, ist nach wie vor heiliger Ort. Das heißt, wir feiern auch Messe hier, jeden Freitagmorgen zum Gedenken an unsere Verstorbenen und im Rahmen von Exequien, also wenn eine Beisetzung ist.
Wo früher die Bänke standen, bieten heute hochaufragende Stelen Platz für über 2100 Urnen. Und im ehemaligen Mittelgang der Kirche läuft heute ein kleiner Wasserlauf, Symbol für den Fluss des Lebens. Unter der Decke hängt eine riesige Skulptur, die an ein Schiff erinnert, in 5 unterschiedlichen Preisstufen von knapp 2200 bis zu 4100 Euro kann man hier seine letzte Ruhe finden. Oder besser, könnte man, prinzipiell, erklärt Edith Birken.
Zurzeit sind alle Grabstätten verkauft. Es sind noch nicht alle Grabstätten belegt, weil auch zu Lebzeiten die Leute sich für einen Kauf entscheiden. Aber ich kann zurzeit keine Grabstätten mehr zum Verkauf anbieten.
Aber nur ein paar Kilometer weiter im Stadtteil Aachen-Brandt macht die Gemeinde St. Donatus ein ähnliches Angebot. Hier kümmert sich die Gemeindereferentin Nicola Terstappen unter anderem um die Trauerseelsorge.
Die Kirche war damals in den 70er Jahren als eine Filialkirche zu unserer klassischen Pfarrkirche errichtet worden und damals in den für diese Zeit typischen Stil einer eher Sporthallen. Die kommt halt eher von außen wie so eine Sporthalle daher.
Das damals als Erlöserkirche gebaute Gebäude im Stil der 70er Jahre wurde vor 5 Jahren zum Kolumbarium umgewandelt und im Inneren völlig umgebaut, so Nicola Terstappen.
In einem eher quadratischen Gebäude stehen nun runde Kapellen, 5 Stück, die jeder einem Heiligen oder einer Heiligen gewidmet sind. Und da sind die Graburnenkammern dann eingebaut.
Sie als Trauerseelsorgerin könne hier die Hinterbliebenen viel besser erreichen als zum Beispiel auf dem Friedhof, meint Nicola Terstappen.
Wir können auf dem Friedhof so schlecht Angebote machen. Hier kann ich einen Gedenkgottesdienst machen, hier kann ich ein kulturelles Angebot machen. Ich kann hier Konzerte machen, vielleicht Musik aus einer bestimmten Epoche oder so eine Art Abendsegen, wo wir auch nochmal Musik aus Pop und Rock die was mit Trauer zu tun hat, Menschen auch anbieten wollen. Also wir haben ganz viele verschiedene Möglichkeiten.
Der Verein Eternitas, der sich mit Bestattungskultur beschäftigt, zählt mittlerweile bundesweit etwa 50 solcher Urnenfriedhöfe in ehemaligen Kirchen, die meisten davon in Nordrhein-Westfalen. Und dort wiederum ist das Bistum Aachen mit 13 solcher Grabeskirchen absoluter Vorreiter. Und das ist kein Zufall, meint Hans-Otto von Dannwitz, Pfarrer in St. Lukas im rheinischen Düren. Auch seine Gemeinde hat vor einigen Jahren eine ehemalige Pfarrkirche zum Friedhof umgewandelt. Alles begann damit, sagt von Dannwitz, dass das Bistum Aachen vor etwa 20 Jahren die Entscheidung getroffen hat.
Die Zahl der Gläubigen entspricht nicht mehr der Zahl der Kirchen. Und deswegen müssen wir uns von einigen Kirchen trennen. Die Vorgabe war, ca. 30% der Immobilien aufzugeben.
Das hieß entweder verkaufen oder andere Nutzungsmöglichkeiten und Einnahmen finden, um nicht mehr genutzte Kirchen zu finanzieren. In Düren wurden mehrere Kirchen umgewidmet. Eine ist jetzt Gemeindehaus, eine andere wurde zur Kita und im Vorort Niederau die Grabes- und Auferstehungskirche, so die Bezeichnung der Gemeinde.
Wir bieten an, sag ich mal, eine Kirche, wo die Menschen auch keinen Pflegeaufwand haben und trotzdem mit dem guten Gefühl sagen können, wir haben unsere Angehörigen jetzt nicht irgendwo auf einer Wiese verstreut, sondern haben denen hier einen würdigen Ort gegeben.
Auch Elisabeth Hirt, die Geschäftsführerin der Dürener Grabeskirche, sieht in dieser Bestattungsform viele Vorteile.
Hier haben wir ein geschlossenes Gebäude. Es ist relativ warm, wir haben Licht, wir haben eine Geborgenheit. Die Menschen treffen sich hier. Sie können, auch wenn es draußen stürmt und schneit, man trifft sich an den Grablegen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Funktion für die Angehörigen.
Anders als in Aachen hat man sich hier entschieden, die Gräber nicht in die Höhe zu bauen. Stattdessen stehen hier Stahlgerüste, etwa so hoch wie die Kirchenbänke, die früher hier standen. Dort werden die Urnen dann von oben herab eingelassen. Elisabeth Hirt zeigt ein Grab, das schon vorbereitet ist für eine Beerdigung am nächsten Tag.
Wir brauchen morgen nur diesen Stein hochzuheben. Das mache ich jetzt mal. Sie können das hören. Das hört sich also Metallen an. Es sind sehr starke Magnete hier unter diesem Metall. Und da wird morgen eben die Urne dann abgelassen.
Diese Art der Bestattung innerhalb von Kirchen geht natürlich nur als Urnenbestattung. Eine Bestattungsform, die in der katholischen Kirche jahrhundertelang ausdrücklich verboten war. Im frühen Christentum war das noch nicht so, aber änderte sich dann im Mittelalter durch Karl den Großen, erklärt Gerold Eppler vom Museum für Sepulkralkultur in Kassel.
Letztendlich wird die Feuerbestattung durch Karl den Großen diskreditiert, weil er die Befürchtung hatte, dass die missionierten Sachsen wieder rückfällig werden könnten. Er hat die Feuerbestattung unter Todesstrafe gestellt. Pikanterweise wurden Verstöße gegen dieses Dekret mit dem Tod durch Verbrennen geahndet. Und damit hat er diese Bestattungsform komplett diskreditiert. Also für Christen kam das dann nicht mehr in Frage.
Noch bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil in den 1960er Jahren hieß es im katholischen Kirchenrecht, einem Gläubigen, der die Verbrennung seines Leichnams anordnet, wird das kirchliche Begräbnis zur Strafe entzogen. Erst 1964 gab es dann eine Kehrtwendung unter Papst Paul VI. Da hatte der Trend zur Urnenbestattung in Deutschland längst Fahrt aufgenommen. Heute sind es bundesweit etwa 70%, die sich für eine Urnenbestattung entscheiden. In manchen Gegenden, wie zum Beispiel im durch und durch katholisch geprägten rheinischen Düren, sind es heute schon 90%. Und ein Kirchenaustritt ist in der Regel kein Hinderungsgrund, um sich in Grabeskirchen bestatten zu lassen. Auch nicht in Düren, betont Elisabeth Hirt.
Wir haben sogar Verständnis dafür, dass sich in den letzten Jahren manche Menschen auch von dieser katholischen Amtskirche losgesagt haben. Es gab ja leider viele, viele Gründe, diesen Schritt zu tun. Viele sind aber weiter gläubig und haben ihren Glauben an Jesus Christus nicht verloren. Was wir von den Menschen erwarten, ist, dass sie unseren Ritus, unseren Beisetzungsritus, dass man das akzeptiert. Man ist in einer Kirche. Wir erwarten den Respekt hier in diesem Gebäude und die Toleranz untereinander.
Die meisten Grabeskirchen, die es in Deutschland schon gibt, waren zuvor übrigens katholische Kirchen. Von den 50 Grabeskirchen waren nur 10 zuvor evangelisch. Experten vermuten, dass die evangelische Kirche womöglich weniger Bedenken hat, Kirchengebäude extern zu verkaufen. Und katholischerseits gibt es da womöglich mehr Skrupel, daher setzt man eher auf die Grabeskirchen. Der Beitrag dazu, der kam von Dieter Wulff. Das Grenzgebiet von Deutschland, Polen und Tschechien ist historisch und kulturell eng miteinander verbunden. Früher in Schlesien, Böhmen und Mähren, da lebten alle drei Nationen zusammen, oft gut, oft aber auch mit Konflikten bis hin zu Krieg, Verbrechen und Vertreibung. Das hat tiefe Wunden hinterlassen, trotz der Gemeinsamkeiten, die es ebenfalls bis heute gibt. Das gemeinsame Betonen und so zum Dialog beitragen zwischen Mittel- und Osteuropa, das will eine christliche Initiative aus den drei Ländern. Jetzt im November hat sie sich in Görlitz getroffen. Und Kilian Kirchgessner war dabei bei diesem deutsch-polnisch-tschechischen Christendialog.
Von zwei Seiten gleichzeitig gerät die Versöhnungsrolle der Kirchen gerade unter Druck. Das eine Problem sei schlicht der Generationenwechsel, sagt Rainer Bendel. Er ist Bundessprecher der Arbeitsgemeinschaft der katholischen Verbände Mittel- und Osteuropas. Verbände, die nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem von Vertriebenen gegründet wurden.
Die gemeinsamen Wallfahrten, die werden in absehbarer Zeit an ein Ende kommen. Und eine der Hauptaufgaben haben wir darin ausgemacht, dass wir vor allen Dingen junge Menschen, und zwar sowohl in Polen wie in Tschechien wie in Deutschland, wie auch in den südöstlichen Nachbarländern, mit der gemeinsamen Geschichte konfrontieren, sie dafür sensibilisieren wollen und eben dafür öffnen, die im Gespräch miteinander zu sehen und nicht nationalistisch nur anzugehen.
Es gibt schlicht nur noch wenige, die die Vertreibung selbst erlebt haben und dadurch die Versöhnung als großes persönliches Thema für sich wahrnehmen. Und daran schließt sich das zweite Problem für die Verständigungsarbeit zwischen Ost und West an. Die Themen haben sich geändert. Auf polnischer Seite beobachtet das Robert Żurek, der Leiter der Stiftung Kreisau, die eine der größten europäischen Jugendbegegnungsstätten betreibt.
Ohne die beiden Kirchen wären wir auf keinen Fall so weit, wie wir jetzt sind. Nach 1989 hat man sich Ziele gesetzt, die NATO- und EU-Mitgliedschaft Polens. Diese Ziele wurden dann erreicht und dann stand man vor der Frage, was weiter? Und ich glaube, diese Frage hat man nicht beantwortet. Uns fehlen jetzt Ziele, die uns beflügeln und motivieren würden, gemeinsam weiterzumachen.
Dass die Christen in Polen, Tschechien und Deutschland auch während der kommunistischen Zeit miteinander im Austausch waren, habe das Fundament gelegt für die Versöhnung auch auf politischer Ebene. Aber heute geht es eben nicht mehr um die Gräueltaten aus dem Krieg, die aufgearbeitet werden müssen. Es sind aktuelle Konflikte, die zwischen Deutschland und seinen östlichen Nachbarn aufbrechen und die gelöst werden müssen von einer Generation, die nicht mehr durch das Kriegsschicksal geprägt ist. Welche Rolle spielen in dieser schwierigen Gemengelage die Kirchen, die Christen? Darum ging es auf einer Tagung in Görlitz, direkt an der deutsch-polnischen Grenze, zu der die Arbeitsgemeinschaft der katholischen Verbände Mittel- und Osteuropas eingeladen hatte. Man könne immer noch von den Erfahrungen der vergangenen Jahrzehnte profitieren, sagt Jörg Lühr, der Geschäftsführer der Deutschen Kommission von Justitia et Pax.
Also nehmen wir mal Nord Stream 2. Da gibt es eine energiepolitische Dimension, da gibt es eine geopolitische Dimension und da gibt es eine historische Erfahrungsfolie, die in Polen einfach da ist. Und das heißt, Deutsche und Russen machen über den Kopf von Polen hinweg Politik. Das löst bei Polen mit der Geschichte der Teilung zu Recht Stress aus.
Der Umgang mit der gemeinsamen Geschichte, selbst wenn sie einige Generationen zurückliegt, sei immer die Grundlage für die Verständigung in der Gegenwart, sagt Jörg Lühr, der verschiedene Versöhnungsprozesse in den unterschiedlichen Ländern analysiert und verglichen hat.
Erstens, es gibt keine Blaupause. Gibt es nicht. Die zweite, aber etwas ermutigendere Antwort ist, dass wir in allen Kontexten dieselben Grundfragen getroffen haben. Die Frage nach Anerkennung von Leid, die Frage von Schuld, die Folgen, die daraus gesellschaftlich entstehen. Wie geht man mit Wahrheit um? Wie sind die Gerechtigkeitsfragen zu verhandeln?
Und das wiederum ist der Kernbereich der Kirche. Die aber hat, zumindest in Polen, auch schon innerhalb des eigenen Landes viele offene Konflikte zu lösen. Robert Żurek aus Kreisau beklagt, dass große Teile der polnischen Kirche ein Bündnis von Thron und Altar schmiedeten, sich als Handlanger der nationalpopulistischen Politik betätigten.
Versöhnung zu stiften, also nicht den Streit zu moderieren, aber dennoch Wege aus dieser Polarisierung zu zeigen, zu suchen, das tut sie leider in einem viel zu geringeren Umfang und dadurch verliert sie natürlich auch ihre Autorität, die sie in der kommunistischen Zeit und auch teilweise in der Wendezeit gewonnen hat.
Und sie verliere an Kraft, die sie für den Versöhnungsprozess einsetzen könnte. Der Görlitzer Bischof Wolfgang Ippold ist Tag für Tag im Austausch mit seinen polnischen Kollegen. Die politischen Irritationen, wie er sie nennt, stünden da nicht im Wege.
Die spielen in der regionalen Ebene nicht so eine Rolle. Ja, also ich merke da persönlich jetzt nichts, schon gar nicht im kirchlichen Bereich. Wir sprechen das offen auch aus. Das wird auch diskutiert. Aber das tut unserer Nachbarschaft und dem normalen Alltagsgeschäft, will ich mal so sagen, jetzt keinen Abbruch.
Das normale Alltagsgeschäft. Wie aber wird daraus ein Verständigungsimpuls für die ganze Gesellschaft? Thomas Arnold treibt genau diese Frage um. Er leitet die Katholische Akademie in Dresden und war mit seinen 33 Jahren einer der jüngsten Teilnehmer der Tagung. Er weiß, Wallfahrten zu Heiligen, die in Tschechien, Polen und Deutschland gewirkt haben und die überall dort anerkannt sind, die könnten zwar die Christen untereinander verbinden, aber eben nur die Christen. Lässt sich die christliche Versöhnung aber gewissermaßen ummünzen in eine Währung, die auch in der gesamten Gesellschaft gilt?
Die Frage fürs 21. Jahrhundert, was trägt uns als Kontinent, als europäische Gesellschaft, was wird uns einen? Es wird nicht der Hass und die Abgrenzung gegenüber anderen sein, es wird ein Miteinander sein und die Kirchen haben die Aufgaben, das aus ihrer christlichen Perspektive zu deuten. Vielleicht auch bei dem Hoffnungshorizont, den eine plurale Gesellschaft entwickelt, aus christlicher Perspektive zu sagen, ja, das ist auch ein Weg, der christlich ist und der vielleicht am Ende etwas von diesem Reich Gottes, was die christliche Botschaft ist, verwirklicht.
Wie klappt das in der Praxis, Bischof Wolfgang Ippold?
Wenn sich möglichst viele Christen in der Politik engagieren, wenn sie da reingehen mit ihren Wertvorstellungen. Ich habe immer so für mich so diese Formulierung, es gibt keine christliche Politik in dem Sinn, aber es gibt christliche Politiker, die dann mit ihren Überzeugungen etwas gestalten wollen. Und das, glaube ich, ist der Ort, wo wir Polen und Deutsche, wo wir uns einbringen können. Das geschieht ja auch, aber bei uns zu wenig, finde ich.
Wie das gelingen kann, zeigt ein Blick nach Tschechien. Dort gingen in den vergangenen Jahren hunderttausende Bürger gegen den populistischen Premierminister Andrej Babiš auf die Straße, weil der die Gesellschaft spalte. Die Organisatoren hinter den Protesten waren Theologiestudenten. Ein Zufall? Francesca Šimunjová, die Äbtissin der Benediktinerinnenabtei Venio in Prag und München, schüttelt den Kopf.
Samozřejmě si nemyslím, že je to náhoda. Věřím, že je to boží působení a boží vůle.
Natürlich glaube ich nicht, dass das Zufall ist. Ich glaube, dass das Gottes Wirken und Wille ist. Diese Jungs machen das so gut, weil sie gläubig sind und deshalb die Ausdauer dazu haben. Dass sie das nicht nur für sich selbst machen, weil sie jung sind und viel Energie haben, sondern weil sie darüber nachdenken, wie es weitergeht, wo ihr Platz ist. Sie tun das, weil sie praktizierende Christen sind. Das ist die Grundlage, auf der das steht. Egal ob aus Tschechien, Polen oder Deutschland, die Tagungsteilnehmer schienen sich in diesem Punkt einig zu sein. Es gehe um Verständigung an der Basis, über Ländergrenzen hinweg, um Kontaktpflege auch in schwierigen Zeiten, um dann im richtigen Moment aus dem Schatten herauszutreten und Zeichen für Versöhnung zu setzen. Das könnte auch in den Generationen nach den Vertriebenen die Handschrift sein, mit der sich Christen in die Verständigung zwischen Ost und West einbringen.
Berichtet Kilian Kirchgessner. Musik Loben wir Menschen uns gegenseitig zu wenig? Das muss wohl jeder und jeder für sich selbst beantworten. In einem kleinen Ort in der Schweiz, da meint man zumindest, es wäre wohl nicht schlecht, wenn es auch fürs Loben eine technische Lösung gäbe. Also haben sie dort eine Telefonzelle umgebaut in eine gut gemacht Maschine. Wie die funktioniert, das hat sich Katrin Hondel angeschaut.
Wir stehen hier vor der einzigen Swisscom-Telefonkabine im Mettauertal.
In einem YouTube-Video wirbt das Dorf Mettauertal für seine ganz besondere Telefonzelle. Die nutzlos gewordene Kabine wurde vor 2 Jahren umfunktioniert zu etwas sehr Nützlichem. Einer gut gemacht Maschine. Das Prinzip ist einfach, wenn sonst wieder mal keiner mitgekriegt hat, was man Tolles geleistet hat. In der gut gemacht Maschine gibt es garantiert ein anerkennendes Schulterklopfen. Die Idee kam von Gemeindepräsident Peter Weber. Der hat nämlich Wohltäter oder Leistungsträgerinnen schon immer gern mit einem schönen Spruch gewürdigt.
Hey, komm, jetzt stell dich doch mal unter die Schulterklopfmaschine. Und das ist ein Spruch, den ich seit vielen Jahren drauf habe. Und ja, irgendwann fragt mal einer, wo ist denn die, wo steht denn die?
Und da steht sie nun also neben einer Bushaltestelle in Mettauertal. Denn seinen Gemeinderat hatte Peter Weber von der Idee schnell überzeugt. Finanziert wurde der Lobautomat über Crowdfunding. Das anerkennende Schulterklopfen geschieht virtuell. Das Münztelefon wurde durch einen Touchscreen ersetzt.
Das ist ein großer Bildschirm, Sie drücken drauf, dann heißt guten Tag, was haben Sie gemacht? Und dann können Sie was reinschreiben. Oder Sie hatten sogar eine Liste zur Verfügung, Sie haben Ihre Frau Blumen gebracht oder Ihren Mann, Sie haben für jemanden sind Sie zum Einkaufen gegangen. Was auch immer, gibt es so eine Liste, die man auslesen kann. Ne?
Und sobald der Computer die gute Tat erfasst hat, kommt auch schon per Video der Applaus. Den freundlichen Applausautomaten gibt es schon seit 2019. Bis vor kurzem allerdings wurde er über die Dorfgrenzen hinaus kaum beachtet. Doch in diesem Herbst haben vor allem deutsche Medien die Schweizer Schulterklopfmaschine entdeckt. Südkurier, Süddeutsche Zeitung, Deutsche Presseagentur, alle feierten sie auf einmal Peter Webers geniale Idee.
In der Tat, es ist so. Jetzt ist da was passiert, genau.
Tja, was ist da wohl passiert? Gut möglich, dass gerade jetzt, am Anfang des nächsten harten Corona-Winters, die Sehnsucht nach guten Nachrichten besonders groß ist und das Bedürfnis der Menschen nach Anerkennung. Jeder und jede sollte einfach viel mehr Lob bekommen, meint auch Peter Weber.
Ich glaube, dass unsere Gesellschaft gut daran täte, einfach ein bisschen mehr auch mal zu sagen, hey, das hast du gut gemacht, wir sind immer sehr schnell in der Kritik, dass man halt einfach offensichtlich lieber kritisiert, als dass man lobt. Und ich finde schon ganz persönlich, dass das ein ganz wichtiges Thema ist eigentlich für unsere Gesellschaft, vor allem jetzt auch in der Zeit, in der wir da im Moment gerade stecken. Ne?
So ist es. Und deshalb kann man Peter Weber und die Mettautaler für ihre Schulterklopfmaschine gar nicht genug loben.
Applaus, Applaus, Applaus! Applaus für die gut gemacht Maschine. Vorgestellt hat sie Katrin Hondel. Von bösen Mächten, was von Dämonen übrig blieb, darum geht es heute Abend im Deutschlandfunk in der Sendung Aus Religion und Gesellschaft. Die beginnt um 20.10 Uhr und die finden Sie auch danach in der Deutschlandfunk Audiothek. Nach den Nachrichten gibt es hier aber erstmal die Sendung Agenda. Da geht es um die Frage Klimaneutralität als Ziel. Ist das wirklich umsetzbar in Wirtschaft und Gesellschaft? Danke für Ihr Interesse an den Themen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Andreas Mein und am Mikrofon war Christian Röther.